Also es gibt kein Geld der Welt, um dem man das Erlebnis abkaufen kann.
Willkommen zum Gemeinderock, der regionale, phänomenale Podcast aus Ebrechtsdorf. Mit Menschen, die schon bewegen oder die Gemeinde rocken wollen. Manchmal mit ein bisschen Pfeffer, aber immer vom Herzen. Mein Name ist Christian Nemetz und alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit Menschen, die in unserer Gemeinde bewegen oder bewegenden Menschen aus unserer Gemeinde. Heute geht es um Regionalität, Ökologie und die Bedeutung von Saisonalität, wenn es um Obst geht und wie aus privater Leidenschaft ein Nebenerwerb und sodann ein Familienunternehmen geworden ist. Er ist Obstbauer und Betreiber eines Nahwärmekraftwerks in Weigelsdorf. Herzlich willkommen im Gemeinderock-Podcast, Andreas Samm.
Herzlich willkommen bei unserem Betrieb. Grüß Gott an alle, die zuhören.
Andi, und sagen deine Freunde Andi?
Andreas.
Ja. Und dann bleiben wir bei Andreas. Andreas, stell dir vor, du bist einmal außerhalb der Gemeinde unterwegs und jemand fragt dich, wer bist denn du eigentlich? Wie würdest du dich vorstellen?
Kurz und bündig, in erster Linie bin ich Bauer. Ich stehe dazu, ist so, wir haben unseren Betrieb komplett mit Null begonnen. Das ist aus einem Hobby entstanden. Wir haben angefangen hat so, dass mein Großvater hat rund um den elterlichen Betrieb Hochstammbäume gesetzt, weniger wegen Obst, viel mehr, um den Hang zu sichern, um mehr Erosion zu vermeiden. Und es hat da immer reichlich Obst gegeben. Und als ich dann meine Gattin kennengelernt habe, habe ich dann den Süßmus, den unsere Mutter eingekocht hat, mitgenommen. Und wenn bekannte Freunde auf Besuch waren, wollte ich was trinken, wollte ich was selber gemacht und es hat geschmeckt, haben wir was mitgegeben und somit haben wir dann am Anfang einmal für einige wenige im Privaten das gemacht. Das ist dann größer geworden. Dann haben wir mal Kindergarten als Kunden gehabt und dann hat das begonnen zu wachsen.
Okay, das heißt, du hast den Süßmost in den Kindergarten geliefert?
Genau, im Süßmost und dann unter anderem auch Äpfel. Und wie wir gesehen haben, das kommt an. Es gibt da niemanden, der da sich mit Obst beschäftigt. Haben wir dann einmal ein Grundstück gekauft und haben die erste Plantage in Unterwaltersdorf ausgesetzt. Und so, das war im Prinzip der Grundstein.
Das heißt, du hast eigentlich so begonnen und ich habe so begonnen, dass ich gesagt habe, wir machen das einfach nochmal für den Eigenbedarf.
Ursprünglich für den Eigenbedarf. Und eben, wenn es wem geschmeckt hat und der gesagt hat, ja, gib mir mit eine Flasche, so wie man sonst, wenn man eine Flasche Wein mit am Weg gibt, habe ich halt als Präsentes mitgegeben und wenn es dann geschmeckt hat, hast du noch was für mich? Na klar.
Aber das heißt auch, du hast dann einen anderen Beruf eigentlich gehabt damals, oder?
Ja, anfänglich war ich im LKW-Verkehr unterwegs und habe dann den zweiten Bildungsweg die Hacknacht gemacht und dann war ich 23 Jahre bei einem holländischen Landtechnikkonzern im Außendienst im Vertrieb unterwegs. Und bis 2012 haben wir das im Nebenerwerb gemacht und ab 2012 haben wir dann gesagt, wir setzen aufs eigene Pferd und seither betreiben wir das im Vollerwerb. Das heißt, kurz gesagt, wir versuchen mit den Einkommen auszukommen, ohne umzukommen.
Ja, okay. Aber wenn du schon von Einkommen sprichst, das heißt, du hast ja im Prinzip ein, unter Anführungszeichen, sicheres Einkommen oder ein regelmäßiges Einkommen gehabt und das hast du dann getauscht gegen Unternehmertum.
Genau.
Jetzt ist ja das auch irgendwo, denke ich, auch mit Risiko verbunden. Wie bist du mit dem Umgang oder was hat deine Familie dazu gesagt?
Das stimmt, ist ein großer Schritt. Das ist, man steigt ins kalte Wasser, nur man gewinnt dadurch auch Freiheit. Man hat die Freiheit, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, man kann selbst entscheiden, man ist Kapitän am eigenen Boot. Mit allen Für und Wider, die es halt gibt.
Ja, na klar. War das auch hilfreich, dass deine Frau, die Maria, auch aus der Landwirtschaft
kommt und so diesen Background hat?
Auf jeden Fall. Alleine wäre es nie gegangen, es geht immer nur zu zweit.
Ja.
Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Zugegebenermaßen ganz einfach, es ist nicht jeder jeden Tag gleich gut drauf, wenn man so schön sagt. Und da tut es dann gut, oder es ist notwendig, wenn man von Partner gegenüber Unterstützung hat oder wenn man merkt, der steht auch zur Sache. Also wir sind immer beide hinter unserem Projekt gestanden.
Ja, ja. Aber da arbeitet ja die ganze Familie quasi mit in dem Unternehmen.
Wir haben Helfer aus der Familie und mittlerweile auch immer wieder Saisonarbeiter, die halt dann uns da unterstützen. Und doch auch in letzter Zeit das eine oder andere Mal, dass Kunden sich bereit erklären, bei der Ernte, speziell im Herbst beim Pflücken mitzuarbeiten. Die ist ganz einfach interessiert, die wissen wollen, von wo kommt das Produkt her, wie schaut das aus, wie entsteht das, was hängt da dran. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil Leute, die bei uns einmal mitgearbeitet haben, die schätzen das viel, viel mehr, beziehungsweise sind dann froh, wenn es etwas gibt.
Wie ist es, wenn man quasi rund um die Uhr und jeden Tag in der Woche das Unternehmen quasi zu Hause hat? Spricht man da beim Abendessen auch noch über die Firma oder wie läuft das ab? Kann man da das abstellen und nochmal über was anderes nachdenken oder reden?
Nein, das ist so, um das so betreiben zu können, heißt, dass man mal dafür brennt, dass man mit ganzem Herzblut dabei ist. Dann ist es natürlich klar, dass egal zu welcher Tageszeit oder am Abend, das sind viele Dinge, die notwendig sind, dass man es bespricht. Das ist im Präsent, das ist da. Ja. So, das ist nicht möglich, dass ich sage, ich lege jetzt, ich mache hinter mir die Bürotür zu und das war's. Das gibt es nicht, aber auf der anderen Seite haben wir dann viele positive Dinge, die ich auf keinen Fall missen möchte. Das ist einmal die Wertschätzung unserer Kunden, eben wie ich schon gesagt habe, einmal die Entscheidungsfreiheit und auch wenn man dann draußen in der Natur, mit der Natur ist, wenn man sieht, wie das wächst, wie die Knospen sich entwickeln, wenn man jetzt zum Beispiel draußen ist beim Bäume schneiden, man kann beobachten, wie von Woche zu Woche die Knospen anschwellen und dann, wenn eine Plantage blüht, in Vollblüte steht, wenn man durchgeht, der Geruch. Also es gibt kein Geld der Welt, um das Erlebnis abkaufen kann.
Ja. Ist es auch das, was du meinst, wenn du von naturnahen Anbau sprichst?
Ja, naturnah bedeutet für uns, dass wir so viel wie möglich eben mit der Natur machen, angefangen von der Düngung her bis hin zum Pflanzenschutz, dass wir eben beim Düngen fast nur mehr mit organischen Dünger düngen, das heißt mit Mist. Mist und Aufführungszeichen, das ist, sind Gärreste von einer Biogasanlage, die im Prinzip fast den gleichen Nährwert haben wie Rindermist und die dann mit Mikroorganismen behandelt werden, versetzt werden, damit der Verrottungsvorgang eingeleitet wird. Weiters auch beim Pflanzenschutz, wo wir in erster Linie bei der Auswahl der Sorten schon mal drauf schauen, dass wir Sorten haben, die möglichst resistent sind, ist das eine, und dann ab der Blüte bei jeder Pflanzenschutzbehandlung ist Pflicht eben Mikroorganismen, verschiedene Bakterienstämme, die wir da mit im Obstgarten versprühen. Das bewirkt, dass für die Pilzsporen, die eben die Hauptschädiger sind, dass die Lebensgrundlage der Pilzsporen verschlechtert wird, pH-Wert abgesenkt, beziehungsweise dass diese Mikroorganismen teilweise in Nahrungskonkurrenz dann zu den Pilzsporen stehen.
Was waren da die größten Herausforderungen beim Aufbau des Unternehmens?
Größten Herausforderungen?
Oder was sind sie auch heute noch vielleicht?
Eine riesengroße Herausforderung ist die Witterung, vor allem die Veränderung des Wetters. Das heißt, wir haben sehr wohl Niederschläge und haben warme Tage, aber die Verteilung der Niederschläge ist sehr ungleichmäßig. Das heißt, wir haben innerhalb kurzer Zeit sehr viel Niederschlag und dann haben wir aber oft bis zu 2 Monate absolut keinen Niederschlag. Mhm. Und das nächste ist auch die viel höheren Temperaturen, der Temperaturanstieg, was ist, weil ab einem gewissen Zeitpunkt die Pflanze die Vegetation einstellt und im Prinzip nur mehr auf Notbetrieb geht. Mhm. Das ist das eine. Und die zweite Herausforderung oder Aufgabenstellung ist eben das Organisieren von Mitarbeitern oder Leuten, die mithelfen.
Ja.
Weil es ist, scheint irgendwie verbönt zu sein, manuell Tätigkeiten zu verrichten.
Okay, das heißt, man findet schwer Helfer und Arbeitskräfte.
Leute, ja, die da bereit sind, ja, mitzugehen.
Mhm.
Mhm. Es ist sehr wohl immer, wenn jemand mit dabei ist, das Feedback hinten noch ist sehr, sehr positiv und die kommen da wieder, aber bis es einmal so weit kommt, dass wer sich, wie soll ich so schön sagen, herablässt,
mhm, ja, ja,
und dann einmal das probiert, mhm, es dauert, ja.
Ja, ja, ja. Der Apfel ist ja, sagen wir mal, das zentrale Produkt eures Schaffens, aber ihr macht ja ganz viel rundherum auch. Was ist dein Angebot oder was verkauft ihr alles da?
Ja, wir haben den Betrieb auf mehrere Säulen aufgebaut. Das eine ist eben Frischobst, wo wir bei den Äpfeln ca. 16 Sorten haben, wo die erste Apfelsorte im Juli reif wird und die letzte dann bis in November hineingeht. Dann Birnen, Marillen, Pfirsich, auch ein bisschen Zwetschge und vor 6 oder 7 Jahren haben wir ein Grundstück zu pachten bekommen, wo wir mit Himbeeren angefangen haben, okay, beziehungsweise auch ein bisschen Gemüsebau dabei haben.
Mhm. Mhm.
Das ist einmal das eine, Frischobst, Frischgemüse, und daraus versuchen wir halt diverse Produkte zu machen, das heißt auch zu B- und Verarbeiten,
ja,
zu Säften, Marmeladen, mhm, Brände,
mhm,
Liköre, das ist auf der Obstseite,
mhm,
beziehungsweise beim Gemüse dann fertiger Fasolensalat, Paradeismark und in diese Richtung.
Mhm. Mhm. Jetzt könnte man sagen, ja, all diese Dinge könnte man ja im Supermarkt auch erwerben. Wieso sollen die Leute zu dir kommen?
Ja, das stimmt, das kann man im Supermarkt genauso kaufen, nur halt in einer anderen Qualität. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass die Qualität im Supermarkt schlecht ist, aber ich stehe dazu oder wir stehen dazu, bei uns ist es regional hergestellt.
Ja.
Wenn ich denke, unser Apfel hat von der Plantage ins Kühlhaus, der kürzeste Weg ist von Unterwaltersdorf ins Kühlhaus, das sind 5 Kilometer.
Mhm.
Das weiteste, weil wir ja Flächen haben in Mattersburg oder Forchtenstein unten, mhm, das sind halt dann 40 Kilometer. Und von daher gesehen ist es regional, es ist in der Nähe produziert worden.
Ja.
Und wenn wir B- und Verarbeiten, ich kann Rede und Antwort stehen zu jedem Arbeitsschritt, den ich mache. Ich kann an jeden erklären, warum wir was und wie machen.
Mhm. Mhm. Mhm.
Was geht ab in unserer Gemeinde? Freitag, 28.02. Museumsbesuch digital. Vergangenheit trifft Zukunft mit dem Heimatmuseum Ebrechtsdorf im Viererhaus Ebrechtsdorf um 18 Uhr. Auch am Freitag, dem 28.02. Feel the Church, Jugendgottesdienst in der Pfarrkirche Unterwaltersdorf, eine von Licht- und Tontechnik begleitende Jugendmesse, 21 Uhr. Und am Dienstag, dem 4. März, Weigelsdorfer Faschingsumzug, Abmarsch um 15 Uhr vom Gasthaus Ahorn in Richtung Hauptstraße. Standeln, DJ und Faschingsverbrennen. Ab 15 Uhr.
Und kann man das jederzeit bei euch kaufen, so ab Hof sozusagen?
Wir haben unseren Vertrieb auf 2 Prinzipien aufgebaut oder zwei Vertriebswege. Das eine ist der mobile Verkauf, die Hauszustellung.
Mhm.
Wo wir mehrere Touren fahren, manche Touren 14-tägig, manche Touren monatlich. Und die Touren sind im Prinzip entstanden oder haben sich entwickelt, durch Mundpropaganda, wo wir oft wem was gebracht haben, der dann gesagt hat, du fährst zu meinem Cousin oder zu meinem Freund oder der ist dort und dort zu Hause, magst nicht dort auch hinfahren. Und so hat sich das aufgebaut. Und beim Abhofverkauf ist es auch so, dass wir Donnerstag, Freitag, Samstag im Wohnhaus im Keller ein kleines Lokal, also ein kleines Geschäftslokal haben, wo man dann unsere Produkte alle direkt kaufen kann. Und es ist so, wenn wer Hunger und Durst hat und außerhalb der Zeiten einläutet, sie meldet und es ist wer da, dann wird natürlich auch aufgemacht, weil wir lassen keinen verhungern und schon gar nicht verdursten.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe ja auch gelesen, dass ihr immer wieder auch Schulklassen einladet, die dann da Obsternte oder bei der Obsternte mithelfen. Wie wichtig ist euch das, diese Wissensweitergabe oder das Herzeigen, wie so ein Betrieb funktioniert, gerade an die Jüngsten?
Das ist uns sehr wichtig, weil im Prinzip fängt man damit auch bei den Kleinen, dass die jungen Leute da zum Infizieren oder die zu faszinieren. Und es ist dann auch so, weil wir ja an Schulen und Kindergärten liefern, dass die, wenn wir dann liefern kommen, eine Mordsfreude haben. Und ich war auch dabei, den Apfel zu pflücken. Und ich weiß, wo die Bäume stehen. Und das ist eine ganz gute, positive Geschichte. Ja. Beziehungsweise ist es ja oft so, dass dann 10 Jahre später man zu Kunden kommt und sagt, ich weiß, bei dir war ich dort, wir sind da voll geschehen Obstgarten.
Okay. Das heißt, du hast das Gefühl, dass sich dadurch die nächsten Generationen, dass die vielleicht ein bisschen andere Einstellungen haben, auch zum Obst, zur Landwirtschaft.
Ja. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass man die Bevölkerung oder überhaupt generell die Leute da mehr einbindet in die Produktion von Nahrungsmitteln. Wie wird das produziert? Warum wird das so gemacht? Wer steht dahinter? Dass unser eins nicht das aus Boshaftigkeit macht, dass er am Sonntag draußen irgendwas macht oder dass in der Nacht die Bewässerung rennt. Das hat einen Grund, weil in der Nacht eben weniger Wasser verdunst und. Und ich denke, wenn da mehr Wissen in der Bevölkerung mehr Hintergrundwissen da war, warum wird was wann gemacht, dann gäbe es sicher sehr oft mehr Verständnis, beziehungsweise wären manche Konflikte gar nicht da oder vermeidbar.
Mhm. Ihr seid jetzt, oder du bist seit 40 Jahren in etwa, glaube ich, in Weigelsdorf. Ja. Wie sehr hat sich Weigelsdorf verändert in den letzten 40 Jahren?
Gravierend, total. Also, wie ich nach Weigelsdorf gekommen bin, war das Bauerndorf. Das Bauerndorf, das ist, meine ich aber jetzt im Positiven. Und mittlerweile durch den Zuzug, starken Zuzug, ist es halt so, dass diese bäuerliche Atmosphäre doch irgendwie verloren gegangen ist oder das mehr städtisch geworden ist. Hat Vorteile, Nachteile. Vorteile, es kommen Kunden, Nachteile, es gibt halt immer wieder Berührungspunkte, die halt dann erklärungsbedürftig sind.
Ja, verstehe.
Warum der Traktor gerade auf der Straße vor mir daherfährt.
Ja, klar. Jetzt bist du ja nicht nur Obstbauer, sondern auch Betreiber eines Nahwärmekraftwerks. Was machst du da genau?
Die Idee ist daraus entstanden, dass wir eben bei der Produktion von Säften doch Wärme brauchen. Und bei uns im Wohnhaus war das Thema Heizkessel reparieren, erneuern, auch ein Thema. Und wo wir dann gesagt haben, na, wenn wir sowas machen, warum machen wir es nicht in einer Dimension, wo andere auch was davon haben. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, eben die Schule, Feuerwehr und die Kirchen. Ursprünglich war es nur für Schule und Kirche gedacht, aber dann hat sich die Feuerwehr damit angehängt, eben diese mit Wärme zu versorgen.
Ja, okay. Wie lang sind da die Leitungen dorthin?
Oder
was kann man da überhaupt machen, baulich?
Die Gesamtlänge vom Netz ist, der Hauptstrang ist knappe 200 Meter, ja, und die Seitenstränge sind dann bis zu so zwischen 30 und 50 Meter. Okay. Also wir haben ein sehr kurzes Netz, davor haben wir relativ wenig Netzverluste, Wärmeverluste durch Leitungsverluste durchs Netz, und ist von der Rentabilität her nicht gefährdet durch die geringen Netzverluste.
Ja. Und was wird da verheizt oder woher kommt die Wärme sozusagen?
Die Wärme kommt aus der Umgebung. Mhm. Das ist gespeicherte Sonne aus der nahen Umgebung sogar. Ich habe ein paar Kollegen aus Ebrechtsdorf, aus Schreinerwein, aus Weigelsdorf, die in der Au Wald besitzen, beziehungsweise wenn Windschutzgürtel weggeräumt werden, wenn eben alle, die da irgendwo einen Wald haben, wo halt dann Holz anfällt, wo eben durch das Eschensterben jetzt im Besonderen Holz da ist, und die liefern regelmäßig und sehr, sehr, sehr zuverlässig.
Das heißt, das ist eigentlich ein lokaler Kreislauf, kann man sagen.
Ja. Und das ist auch so, auch von der finanziellen Seite her, das, was da erwirtschaftet wird, das bleibt wieder in der Ortschaft.
Ja. Ja.
Die Wertschöpfung bleibt im Ort. Fahr nicht fort, heiz im Ort.
Ja, so gesehen. Ich meine, ist das ausbaufähig? Weil du sagst, du versorgst jetzt aktuell die Feuerwehr und die Volksschule und die Pfarre in Weigelsdorf. Kann man sich das auch größer vorstellen?
Derzeit, so wie es ist, haben wir in der momentanen Situation sind wir ausgelastet komplett. Mhm. Also es hat schon mehrere, das schon öfter Diskussionen gegeben, um das auszubauen, aber dann müsste man das im größeren Stil andenken. Wie gesagt, wenn wo Bedarf ist und das passt, ich bin auch nicht an dezentralen Containerlösungen, bin ich auch nicht abgeneigt.
Ja, aber grundsätzlich, also technologisch sozusagen, wäre es möglich.
Ja, die Technik ist ausgereift. Ja. Von der Technik her braucht man sich nicht fürchten, und wenn man die, da gibt es in Österreich, ich glaube, ist Österreich überhaupt führend bei der Herstellung von diesen Biomassekesseln. Da haben wir einige Top-Firmen, die solche Kesseln erzeugen, und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt.
Weil ich gesagt habe, von 0 bis 24 Uhr die ganze Woche unternehmen, jetzt weiß ich, du suchst aber trotzdem irgendwo den Ausgleich, und du bist beispielsweise beim Musikverein dabei und spürst du mit?
Ja.
Welches Instrument spürst du da?
Ja, das ist für mich, das sage ich immer, das ist dann die Zeit, Montag am Abend, das Probe bei der Blaskapelle, das ist eben diese Zeit, die gehört mir, das ist Kopf auslernen, und ich spiele Klarinette, und das mache ich gern. Das ist die Gemeinschaft von der Blaskapelle, ist was Schönes. Wir sind ein lustiger, bunter Haufen. Von Schülern bis hin zu Senioren, von Selbstständigen, von Unselbstständigen, von Angestellten, also quer durch die Gesellschaft durch, und das macht es auch interessant, und das ist auch das Schöne und das Bunte an dem Ganzen. Und wenn es dann bei einem Auftritt passt, das passt dann schon bei einem Auftritt, dafür immer wenn das dann hinhaut und der gute Ton ist dann da, das ist ein wunderschönes Gemeinschaftserlebnis.
Wieso Klarinette? Oder anders gefragt, hat die Klarinette einen Charakter, der sich vielleicht mit dir ein bisschen verbindet? Nein,
nicht, dass ich wüsste. Es hat sich, wie ich vom Hauptschul gegangen bin, hat sich das so ergeben. Und
okay. Aber verbindet Musik doch.
Ja. Also Musik ist eine Sprache, die man versteht. Mhm. Harmonie.
Ja. Wir kommen schon zum Ende, und am Ende frage ich alle meine Gäste, wer rockt die Gemeinde? Wen möchtest du mal im Gemeinderock-Podcast hören?
Nein, ich würde alle Leute gern hören, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch zu der Verantwortung dann stehen. Mit zwei Füßen am Boden stehen, Bodenkontakt haben, wie man bei inzwischen sagt, der Michel gerade raus sind.
Okay. Mhm. Haben wir diese Leute in der Gemeinde?
Gibt sicher jede Menge. Nur oft sind sehr, sehr viele von den Leuten, die wirken im Verborgenen, im Stillen. Mhm. Und dafür bin ich dankbar, wenn es jemand gibt, der die hervorholt. Mhm. Der denen die Möglichkeit gibt, sie zu präsentieren. Mhm.
Mhm. Andreas, stell dir vor, jetzt in diesem Moment hört dir die ganze Gemeinde zu. Alle hören den Gemeinderock-Podcast. Was möchtest du den Leuten mitgeben?
Ich möchte zuerst einmal sagen, danke, dass ich da sein kann. Und dann möchte ich eben sagen, dass es die Möglichkeit gibt, bei uns Produkte zu erwerben, die ehrlich hergestellt sind, die von der Natur sind. Und wenn es einem interessiert und Fragen hat, stehen wir zu jedem Rede und Antwort.
Danke, Andreas.
Christian, ich sage danke, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu präsentieren. Danke.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gemeinderock@gmx.at oder besucht mich auf Instagram gemeinderock und rockt die Gemeinde.